Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Herzlich willkommen zu Breitband hier im Deutschlandradio Kultur. Heute mit Christian Grasse.
Und mit Christine Watti. Sag mal, Christian, beruflich gesehen bist du doch auch Journalist, oder?
Ja, ich nehme an, genauso wie du.
Ich glaube schon. Hast du schon mal einen Preis bekommen für deine Arbeit, so eine richtige Auszeichnung?
Nee, nicht so wirklich. Also noch nicht, nee.
Das macht nichts, ich auch nicht. Ich strebe aber heimlich einen Preis an, wegen des feierlichen Aktes und des Buffets, das ich mir dann vorstelle. All sowas gab es auch für die Blogger von netzpolitik.org nicht. Ausgezeichnet fühlen sie sich auf eine Art dennoch. Und zwar vom Generalbundesanwalt, der Ermittlungen wegen Landesverrats gegen sie eingeleitet hat.
Und hier hören wir mal kurz Markus Beckedahl über Journalisten, die das tatsächlich als Ehre sehen.
Die Hälfte denkt echt, ist ein bisschen neidisch, hätte ich auch gern, und denkt, wir tanzen hier auf den Tischen, weil uns kann nichts passieren. Aber man kriegt so eigentlich die größte Auszeichnung, die irgendwie ein Journalist in Deutschland bekommen kann, nämlich ja quasi Anzeige oder Ermittlung wegen Landesverrats.
Ja, das hat er gestern gesagt im Podcast Logbuch Netzpolitik, und das macht so ein bisschen die Absurdität dieser ganzen Geschichte deutlich. Journalisten stehen unter Verdacht, Landesverrat begangen zu haben, weil sie einfach nur ihren Job machen.
Ja, und deshalb gibt es auch viele Fragen zu beantworten rund um die Hintergründe von Anzeige und nun Ermittlungen. Zum Beispiel, wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Nur der Generalbundesanwalt? Diese Fragen stellen wir gleich, und zwar dem ehemaligen Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Peter Schaar, gleich hier live in Breitband.
Und außerdem später auch noch ein Gespräch mit dem Blogger René Walter über den Status quo der Netzkultur. Und natürlich gibt es auch wieder Musik. Los geht's mit Surf-Pop von Ross Robertson alias O. Osprey aus Neuseeland. Wir hören sein Stück Allison.
Ja, gestern Mittag wurde mir zu Hause eine förmliche Zustellung des Generalbundesanwalts zugestellt, wo wir heraus erfahren haben, dass gegen André, mich und eine Person namens Unbekannt, die wir in unserem Redaktionsverzeichnis nicht finden konnten, jetzt wegen Landesverrats ermittelt wird. Ja, wir mussten auch mal nachgucken, was das so genau bedeutet. Das kann ich nur irgendwie aus Geschichtsbüchern, Landesverrat. Da stellte man sich irgendwie, ja, keine Ahnung, wie die Urgeschichte der Demokratie vor, die noch bedroht war. Und Ja, und waren dann auf einmal ein bisschen irritiert, dass der Staat anscheinend mit dem schärfsten Geschütz, was ihm zur Verfügung steht, gegen unser kleines Block schießt und haben das natürlich erstmal online gestellt.
Ja, so erzählte Markus Beckedahl im Podcast Logbuch Netzpolitik mit Linus Neumann die Ereignisse des Donnerstags nach. Haben wir auch verlinkt für Sie, falls Sie das in den ganzen Podcast auch nochmal nachhören möchten. Der besagte Brief, den Markus Beckedahl erwähnt hatte, der hängt inzwischen an der Wand im Netzpolitikbüro zwischen der Urkunde Ausgezeichneter Ort der Bundesregierung im Land der Ideen und dem Grimme Online Award. Und das zusammen ist natürlich auch ein bisschen das Abbild dieser Irrwitzigkeit der Ereignisse. Das Ganze hat aber natürlich auch ganz praktische Gründe, sagt Markus Beckedahl. Er hatte nämlich Sorge, dass man den Brief sonst verbummeln könnte. So kommt er ganz bestimmt nicht weg an der Wand.
Das ist natürlich eine ganz gute Haltung, aber natürlich mit extrem ernstem Hintergrund. Auf Landesverrat, um den es hier geht, wegen der Veröffentlichung von Auszügen aus geheimen Verfassungsschutzdokumenten, stehen hohe Haftstrafen. Allerdings werden nicht nur Kollegen und Netzaktivisten und Freunde und andere Empörte immer lauter mit ihren Zweifeln an dem gesamten Ablauf, sowohl von Anzeige als auch Ermittlungsankündigungen. Justizminister Heiko Maas sagte, ich zitiere, ich habe dem Generalbundesanwalt mitgeteilt, dass ich Zweifel daran habe, ob die Journalisten mit ihrer Veröffentlichung die Absicht verfolgt haben, die Bundesrepublik Deutschland zu benachteiligen oder eine fremde Macht zu begünstigen. Zitat Ende. Und damit hätten wir natürlich auch hier indirekt die Erklärung für diese Sache mit dem Landesverrat aus den Geschichtsbüchern.
Ja, kritisch geäußert hat sich auch der ehemalige Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Peter Schaar. Heute ist der Vorsitzender der Europäischen Akademie für Datenschutz und Informationsfreiheit und er ist jetzt live bei uns zugeschaltet aus Hamburg, hier bei Breitband. Hallo Herr Schaar.
Guten Tag.
Was war denn eigentlich Ihr erster Gedanke, als Sie von den Ermittlungen wegen Verdachts des auf Landesverrat gegen netzpolitik.org gehört haben?
Also ich war wirklich schockiert, viel stärker noch als bei anderen Ungeheuerlichkeiten. Ich habe das nicht für möglich gehalten, dass man 50 Jahre nach der Spiegel-Affäre dieses Schwert aus dem Kaiserreich wieder herausgeholt hat, um gegen die freie Presse vorzugehen und in dem Falle gegen Blogger, also sozusagen das, was man aus dem Kanonenbootzeitalter irgendwo kannte, wo man dachte, das ist wirklich vorbei und der einzige Versuch, das in der Bundesrepublik einzusetzen, ist schmählich gescheitert, dass man sagt, das ist das angemessene Instrument, um gegen Indiskretionen und gegen unangenehme Berichterstattung vorzugehen. Also ich war wirklich ziemlich verärgert.
Dann können Sie uns ja vielleicht helfen, nachzuschauen, wer denn dieses veraltete, verstaubte Instrument nochmal rausgekramt hat. Der Generalbundesanwalt, der arbeitet ja nicht für sich alleine. Mit wem muss der sich eigentlich abstimmen, bevor solche Ermittlungen gestartet werden?
Also das ist ja ein Offizialdelikt. Und dementsprechend entscheidet er alleine darüber. Aber irgendjemand hat es angestoßen und wir wissen mittlerweile oder wir wissen auch durch den Brief, den der Netzpolitik.org zugesandt wurde und der von den Kollegen dort auch veröffentlicht worden ist, dass der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz hier eine Anzeige gestellt hat. Und diese Anzeige ist dann praktisch als Anfangsverdacht gewertet worden und dann hat man ein Ermittlungsverfahren sehr schnell eingeleitet. Das hat mich schon ziemlich verwundert. Also klar scheint es jedenfalls zu sein, dass sich diese Anzeige ausdrücklich auch wohl auf den Landesverrat-Tatbestand bezieht. Sonst hätte ja der Generalbundesanwalt gar keine Zuständigkeit gehabt. Wir kennen ja nicht den Text dieser Anzeige, aber ich finde, das wäre auch vielleicht mal ganz interessant, da nochmal nachzufragen. Jetzt wird darüber diskutiert, wer hat das noch gewusst. Mir war auch ziemlich klar aus den Abläufen, die ich aus der Verwaltung, ich war ja jahrzehntelang in Verwaltungsposition und auch als Datenschutzbeauftragter tätig, dass man sowas als Behördenleiter nicht aus freien Stücken tut, sondern dass man sich da Rückendeckung holt vom zuständigen Ministerium. Das hat sich ja jetzt bewahrheitet. Das Bundesinnenministerium hat das bestätigt. Also das Bundesinnenministerium war beteiligt und trägt auch eine Verantwortung dafür, dass wir diese Affäre jetzt haben.
Wie viel hängt denn aber tatsächlich an der Person Range? Also die Institution bzw. die Behörde des Generalbundesanwalts besteht ja immerhin aus 200 Mitarbeitern, davon sind 90 Juristen.
Also Herr Range ist Leiter dieser Behörde. Er trägt letztlich die ungeteilte Verantwortung dafür, dass er das Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. Ein solches Ermittlungsverfahren darf man nur einleiten, wenn ein Anfangsverdacht da ist. Und der Anfangsverdacht muss ja substanziiert sein. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was da an Fakten vorlag, dann hätte man, dann schüttelt man eigentlich nur den Kopf. Die beiden Dokumente, um die es da geht, die sind ja öffentlich zugänglich. Die sind nicht geheim eingestuft oder streng geheim, sondern nur VS, also Verschlusssache, vertraulich. Das wäre das erste Staatsgeheimnis, das nur so eingestuft worden ist. Also ich weiß, dass, wie schnell mit dem Geheimstempel gearbeitet wird. Und dass man den nicht verwendet hat, das ist nun schon ein sehr, sehr starkes Indiz dafür, dass es sich nicht um ein Staatsgeheimnis gehandelt haben kann. Und wenn man dann in diese Dokumente reinschaut, dann verstärkt sich dieses Kopfschütteln. Denn da geht es um Haushaltsangelegenheiten und darüber, dass der Verfassungsschutz auch das Internet überwachen will. Also da muss ich mal sagen, welche ausländische Macht, und das ist ja Voraussetzung für diesen Landesverratsparagrafen, welche ausländische Macht hätte das nicht vermutet? Also zumal auch andere Zeitungen schon darüber berichtet haben. Das ist eine ganz eindeutige Fehlentscheidung gewesen und ich kann mir nicht helfen. Ich sehe da schon irgendwo eine Verbindung zu dem Nichtstun in der NSA-Affäre.
Das heißt also eine Fehlentscheidung, die nicht nur auf was auch immer, man könnte man denn da aufzählen, beruhen könnte, auf Unwissenheit oder aus Versehen, sondern die schon mit dem, was auch Netzpolitik selbst auch argumentiert, als Einschüchterungsversuch in diesem ganzen Zusammenhang gewertet werden kann, dass man gedacht haben könnte, nehmen wir doch diesen Anlass, um ein für alle Mal ein Zeichen zu setzen, vor dem sich dann hoffentlich alle erschrecken.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das ist spekulativ.
Stimmt.
Ich will auch nicht weiter jetzt Mutmaßungen anstellen, was jetzt das genaue Motiv gewesen sein könnte. Darüber könnte Herr Range vielleicht selber mal was sagen. Würde einen schon mal interessieren. Gerade weil er ja über eine juristische Power wie kaum eine andere Behörde verfügt mit seinen vielen Juristen, die er anleitet, dann hätte er ja auch vielleicht schon mal die Urteile des Bundesverfassungsgerichts sich vorher angucken können. Und das Bundesverfassungsgericht hat hier eine sehr, sehr deutliche Linie entwickelt. Denken Sie an das sogenannte Cicero-Urteil, wo das Bundesverfassungsgericht so glasklar gesagt hat, dass die Verletzung eines Dienstgeheimnisses, und um nichts anderes handelt es sich hier, nicht etwa die Durchsuchung einer Redaktion rechtfertigt. Und wenn jetzt aber sozusagen vorbei an dieser Rechtsprechung, vorbei am Artikel 5 des Grundgesetzes gehandelt wird und wenn eine oberste Bundesbehörde das letztlich auch deckt, also das Bundesministerium des Innern, dann finde ich das schon ein sehr starkes Stück. Und ich kann mich nicht erinnern, auch nicht aus meiner Amtszeit, dass hier so etwas vorgekommen ist.
Muss es denn jetzt Ihrer Meinung nach auch personelle Konsequenzen geben, wie ja von vielen Seiten schon gefordert wurde? Und wenn ja, welche?
Also dazu ist es noch zu früh. Aber wenn es politische und persönliche Verantwortlichkeiten gibt, da gegebenenfalls auch Konsequenzen geben muss, damit die Glaubwürdigkeit wiederhergestellt wird. Das sind ja wichtigste demokratische Institutionen, ein Bundesministerium, das noch dazu das Verfassungsministerium ist, das Bundesinnenministerium, der Generalbundesanwalt, der dem Bundesjustizministerium untersteht, oder die Institution des Generalbundesanwalts selbst und die Person. Also das kann doch nicht ohne Konsequenzen bleiben. Also da muss ich schon sagen, das sollte jetzt aufgearbeitet werden. Ich finde, wir haben so viele Untersuchungsausschüsse schon gehabt. Das wäre, denke ich, vielleicht auch ein Thema. Ein Untersuchungsausschuss ist ja gerade beendet worden.
Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt? Diese Ermittlungen sind ja zunächst ausgesetzt, unterbrochen, beziehungsweise was bedeutet das? Man hat ja dann argumentiert damit, dass man die Ermittlungen ja auch nur beginnen musste, um ein Gutachten darüber zu beauftragen, das herausfinden soll, ob denn die Dokumente, die Netzpolitik veröffentlicht hat, tatsächlich unter den Tatbestand des Landesverrats fallen. Was ist denn da jetzt im Moment der Stand der Dinge? Aussetzung, Unterbrechung, Stopp der Ermittlungen?
Also mich hat dieses Argument perplex gemacht. Man könne ein externes Gutachten nur einholen, wenn ein formeller Strafantrag schon vorliegt, beziehungsweise ein Ermittlungsverfahren eröffnet
wird. Das müsste eigentlich umgekehrt sein.
Ehrlich gesagt, warum kann der Generalbundesanwalt nicht ein externes Gutachten ein und er muss ja nicht auf die Personen dabei Bezug nehmen, er muss ja nicht die Personen offenbaren. Warum kann er nicht diese fragen, ist das ein Staatsgeheimnis, ne, das da offenbart worden ist? Das ist eine Frage, die man Juristen stellen kann, da kriegt man dann auch eine Antwort. Ich denke mal, das hätte natürlich seine Dienststelle, hätten seine Mitarbeiter auch sehr schnell erklären können, dass da kein Staatsgeheimnis vorliegt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jede ernsthafte juristische Analyse genau zu diesem Ergebnis kommt. Ich sehe mich da auch gestärkt durch die Äußerungen des Bundesjustizministers, die er gestern gemacht hat, die ja insofern eigentlich an Deutlichkeit kaum zu übertreffen sind.
Die Ermittlungen, die ruhen derzeit, was auch immer das genau bedeuten mag. Aber gehen Sie eigentlich davon aus, dass bereits ermittelt wurde? Und wenn ja, wie könnten diese Art der Ermittlung ausgesehen haben? Weil eine Hausdurchsuchung gab es zum Beispiel ja bisher nicht.
Also wir leben ja jetzt im Internetzeitalter und Landesverrat ist ein sehr schwerer Tatvorwurf. Und die ganze Latte der geheimen Ermittlungsbefugnisse steht der Staatsanwaltschaft, steht der Polizei hier zur Verfügung. Das kann die Telekommunikationsüberwachung sein, die Überwachung also der Telefonate und die Herausgabe der sogenannten Verkehrsdaten, wer hat mit wem telefoniert, der Nutzungsdaten gegebenenfalls, was haben die Leute im Internet so gemacht, bis hin zum großen Lauschangriff. Das heißt, das Installieren von Telefonen in der Redaktion, all das Mikrofon, dass das aufgezeichnet wird, was da gesprochen wird. Ob das stattgefunden hat, wissen wir nicht. Der Generalbundesanwalt hat nur erklärt, er würde das jetzt nicht einsetzen, solche exekutiven Maßnahmen. Ich vermute mal, dass das jetzt auch der Wahrheit entspricht, aber insofern gehe ich mal davon aus, dass jetzt so etwas nicht stattfindet. Aber das erinnert mich ein bisschen dann auch an die Aussagen des US-Präsidenten, das Kanzlerinnentelefon wird jetzt nicht abgehört und in Zukunft auch nicht. Ja. Aber und nicht mal dazu sagt der Generalbundesanwalt ja etwas, sondern er sagt, er setzt das jetzt aus. Also erstmal nicht. Das heißt, dieses Damoklesschwert der weiteren Ermittlungen mit der vollen Bandbreite, sage ich mal, der Ermittlungsbefugnisse und langjährige Freiheitsstrafen, die stehen nach wie vor im Raum mit, wie gesagt, einem Paragraphen, der vorkonstitutionell ist, einem Paragraphen, der die Obrigkeit schützen sollte im Kaiserreich, der in der Weimarer Republik massenhaft missbraucht wurde, zum Beispiel gegen den Demokraten Karl von Ossietzky, der gegen die Nazis kämpfte und 1931 wegen Landesverrats verurteilt wurde, auch eine absurde Entscheidung eines damaligen Gerichts. Und ich dachte, diese Zeiten wären vorbei. Mhm. Und wenn jetzt sozusagen dieses Schwert entmottet worden ist, dann müssen die Verantwortlichen dafür auch gerade stehen.
Jetzt haben wir mit dem Kaiserreich angefangen und hören auch mit dem Kaiserreich auf, obwohl wir uns im Jahr 2015 befinden. Das allein spricht schon Bände. Vielen Dank an den ehemaligen Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Vielen Dank an Peter Schaar für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank meinerseits auch.
Das waren die Amerikaner Josh und Jaycee, auch bekannt als Amaranthe. Das Indie-Pop-Duo und auch ja Folk-Duo aus Los Angeles macht Musik, die gleichermaßen verträumt und euphorisch klingen. Und mit dieser Mischung beglückt die Band auf diversen Social-Media-Kanälen mittlerweile zigtausende Fans. Enchanting the Siren heißt das aktuelle Album der Band. Und darauf ist auch folgender Song, beziehungsweise nicht folgender Song, der Song, den wir gerade eben gehört haben. Es muss ja auch mal richtig sein. Black of My Heart. Und jetzt geht's weiter im Programm bei uns.
Breitband. Medien und Meinungen.
Wir sprechen heute hier in Breitband über das Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwaltes gegen das Blog netzpolitik.org wegen Landesverrats. Und darauf gab es natürlich jede Menge Reaktionen in dieser Woche. Markus Richter hat für die Medien und Meinungen diese Reaktionen eingesammelt. Der Protest in den sozialen Netzwerken und Medien war schon am Donnerstag heftig. Das ZDF zählte am Freitag schon 35.000 Tweets. Hast du die alle nachgezählt, Markus Richter, eigentlich?
Nein, ich habe mich auf die Kollegen vom ZDF verlassen.
Okay, gut. Zum Hashtag Landesverrat. Es gab viele Artikel und dass das Thema wirklich überall war, war spätestens klar, als das Ganze in der 8 Uhr Tagesschau vermeldet wurde. Worum ging es denn inhaltlich nochmal?
Na, darum, was da stattfand natürlich erstmal und dann natürlich auch, wie das interpretiert wurde. Und eine Interpretation lieferte Markus Beckedahl, Gründer und Chefredakteur von Netzpolitik.org, in der Tagesschau gleich selbst. Er sprach dort von einem Einschüchterungsversuch gegen die Arbeit seiner Redaktion, aber auch gegen mögliche Quellen aus dem politischen Berlin. Und diese Einschätzung wurde dann auch von vielen Kommentatoren geteilt, die sich weitestgehend auch darüber einig sind, dass der Generalbundesanwalt hier sehr seltsame Prioritäten gesetzt hat. Das meinte zum Beispiel Georg Restle, der Chef und Moderator des Magazins Monitor, im ARD-Morgenmagazin.
Der gleiche Generalbundesanwalt, der sich weigert, Ermittlungen zur Aufklärung der NSA-Affäre in Deutschland durchzuführen, geht jetzt gegen Journalisten vor, die diesen Skandal mit öffentlich gemacht haben. Das ist der eigentliche Skandal und das macht einen Journalisten natürlich wütend.
Und das fasst tatsächlich die Reaktionen auch ganz gut zusammen, also sowohl bei Medien als auch in sozialen Netzwerken. So eine Mischung aus Fassungslosigkeit über diesen Vorgang und Wut, dass das passiert ist.
Ja, ich glaube, das können wir hier auch für uns bestätigen, würde ich mal sagen. Es geht ja aber in dem Fall nicht nur um den Überwachungsskandal, sondern auch um die Pressefreiheit und generell um das Verhältnis von Staat und Geheimdiensten auf der einen und der Öffentlichkeit auf der anderen Seite. Wie waren denn die Stimmen dazu?
Das spielt auf jeden Fall auch immer eine sehr große Rolle. Es schwang immer so mit. Besonders eindrucksvoll ist ein offener Brief an Markus Beckedahl von Ulrich Kaspar. Das ist ein ehemaliger Staatssekretär, der früher in der DDR als Jugendpfarrer gearbeitet hat und da in Jena war und auch die Wende miterlebt hat. Und er schreibt, wir sehen nun 25 Jahre später, dass die Dienste stärker als je ihre Arbeit tun. Und das Parlament, das sie eigentlich kontrollieren müsste, ist in einem beklagenswerten Zustand. Nicht nur die Pressefreiheit ist in Gefahr, wenn ein Generalbundesanwalt gegen Journalisten vorgeht, die eben die Grundlagen der Demokratie verteidigen, sondern die Demokratie selbst ist bedroht. Und das, so ähnlich sagt auch Michael Rediske von Reporter ohne Grenzen, auch eine interessante Einschätzung. Denn auf die Frage, wo er es international einordnen würde, wenn man jetzt zu ihm kommen sagen würde und sagen würde, ja, also eine Regierung hat jetzt gegen Blogger ein Ermittlungsverfahren wegen Landesverrat angestrengt. Wo würden Sie das denn einordnen? Dazu hat er Folgendes gesagt.
Wir kennen das natürlich aus Diktaturen, die sich bemühen, alles mögliche kritische Informationen als Landesverrat zu brandmarken. Ich denke da an den Iran, ja, wo westliche Journalisten als Spione angeklagt werden und in Haft gesetzt werden, oder an China, wo das Herausschmuggeln von Parteidokumenten schon als Landesverrat gebrandmarkt wird und die Leute eben auch hinter Gitter gesetzt werden. Ganz so weit sind wir hier noch nicht. Trotzdem ist es ein bedenkliches Zeichen, dass 50 Jahre nach dem Spiegel-Urteil, also wo damals Spiegel-Redakteure auch verhaftet wurden und die Redaktion durchsucht wird, hier zum ersten Mal wieder diese Keule Landesverrat rausgeholt wird gegen kritische Journalisten, die Dokumente veröffentlichen, die man ihnen zugespielt hat.
Man könnte vielleicht denken, wenn man diese ganzen Reaktionen liest, das ist ein bisschen krass, aber das ist wirklich, also in dem Extrem, da sind sich fast alle einig. Es gibt nur einige wenige Stimmen, zum Beispiel von der ehemaligen CDU-Familienministerin Christina Schröder oder dem Vorsitzenden des Ausschusses der digitalen Agenda Bundestag, Jens Köppen von der CDU, die diesen Vorgang, also dieses Ermittlungsverfahren, als ganz normal empfinden, aber diese Meinung ist zumindest momentan nicht sehr sichtbar.
Jetzt die natürlich ewige Frage bei Protesten im Netz, bringt es was?
Da kann man jetzt natürlich noch nicht sagen, aber es ist zumindest anzunehmen, denn es ist nicht nur das Hashtag Landesverrat, das es bei Twitter ganz nach oben geschafft hat, auch die Kontonummer von Netzpolitik ist in den Twitter-Charts wirklich sehr, sehr, sehr deutlich zu sehen und die Spendenbereitschaft ist wohl stark angestiegen. Außerdem hat der Chefredakteur des Investigativmagazins Korrektiv, Markus Grill, zu mehr als einfachen Solidaritätsbekundungen aufgerufen.
Wir wollen uns das nicht gefallen lassen. Wir werden deshalb heute noch die Dokumente, um die es geht, ebenfalls auf unserer Seite veröffentlichen. und wir werden eine Anzeige gegen uns selbst beim Generalbundesanwalt stellen. Wir hoffen, dass viele andere Medien das auch machen. Soll der Generalbundesanwalt doch gegen uns alle ermitteln.
Der Aufruf wurde sehr weit verteilt, ihm gefolgt sind allerdings noch nicht so viele, die Angst scheint da doch groß. Größer ist hingegen die Resonanz auf eine Demo. Heute 14 Uhr soll hier in Berlin gegen das Ermittlungsverfahren und die dahinterstehende Politik demonstriert werden. Auf Twitter wurde der Aufruf gut geteilt. Wie viele kommen, ist noch unklar, aber 400 sind wohl angemeldet worden von den Veranstaltern.
Ja, vielen Dank, Markus Richter, für diese Medien und Meinung. Und die Links zu den ganzen besprochenen Reaktionen, die haben wir auch nochmal gebündelt für Sie. Spätestens nach der Sendung sollten die online sein auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und das müssen wir jetzt erstmal alles verarbeiten. Ich glaube, da hilft Musik ganz gut. Cashco aus London hören wir jetzt mit Me Connect to You.
When life seems bolted on, I need a favor done, or just want to waffle on, then I connect to you. When I've new things to sell, just like you do as well, it's all just a show and tell when I connect to you. Forced chat in public spaces, hijacked again. Just turn away and count to 10.
Cashco aus London sind das und die machen ja wirklich quirky Folk. Quirky, also skurril oder seltsam, das passt auf jeden Fall sehr gut zu ihrer Musik, finde ich. Den aktuellen Song, den wir gerade gehört haben, heißt Me, I Connect to You. Und das kann man so ein bisschen als humoristische Hymne für Netzkritiker bezeichnen. Der Song thematisiert nämlich die zum Teil absurden Verhaltensweisen, die wir alle verinnerlicht haben, wenn es darum geht, immer und überall mit jedem und mit allem irgendwie in Kontakt stehen zu müssen. Und das passt auch ziemlich gut zum nächsten Thema. Da geht es nämlich auch um Netzkritik.
Breitbandbesprechung.
Hast du die Musik zufälligerweise für diese Sendung ausgewählt?
Zufällig.
Deswegen passt das auch alles so gut. Wir gehen ins Internet und wenn man dort surft oder sich in Social-Media-Plattformen herumtreibt, dann bekommt man ja den Eindruck, dass täglich 1000 neue Geschichten die Runde machen. Wenn man aktualisieren, aktualisieren, aktualisieren drückt, ist doch da auch immer irgendwas Neues. Es gibt dauernd neue Inhalte im Sekundentakt. Aber wenn man eine ganze Weile auf diesen Plattformen zum Beispiel verbringt, zum Beispiel Social Media Plattformen, dann hat man auf einmal vieles schon gelesen. Man hat Videos schon gesehen, bei YouTube schon alles angeguckt. Es wird wieder was Neues gepostet, was einem selber schon vor gefühlten Wochen oder Monaten über den Weg gelaufen ist. Oder witzige Sprüche und Fotos werden immer wieder neu veröffentlicht. Und es gibt immer wieder zigtausende Menschen, die auf Gefällt mir und Teilen klicken. Das ist ein endloser Kreislauf, bei dem weniger Neues entsteht. Der Berliner Blogger René Walter, der geht sogar so weit, dem Netz deswegen einen kulturellen Stillstand zu attestieren.
Ja, das klingt ziemlich hart, aber ist durchaus zutreffend, wenn man ihm dabei zuhört, wer es erklärt. Das hören wir nämlich gleich. In seinem Link-Blog Nerdcore, da dokumentiert und kommentiert er nämlich schon seit knapp 10 Jahren neueste Pop- und netzkulturelle Phänomene, Themen und Diskurse. Und aufregend Neues findet er da immer seltener, hat er mir erzählt. Und er schreibt, Zitat, Kultur entsteht, blüht auf, zieht immer mehr Menschen an, explodiert in 1000 Farben und Formen, sättigt sich, wird schließlich aufgebläht und müde und stirbt den memetischen Erstickungstod. Oh, Zitat Ende. Tja, von der Euphorie und Neugier für neue Inhalte und Themen ist im hochfrequenten Social-Media-Zeitalter scheinbar nicht mehr wirklich viel Zeit. Ich habe gestern mit ihm darüber gesprochen, ob sich die Netzkultur tatsächlich in einer Phase des Stillstands befindet und wollte zuerst von ihm wissen, wie denn der derzeitige Status quo der Netzkultur genau aussieht.
Der Status quo ist heute, dass dieselben Themen immer wieder die Runde machen, so im Jahresrhythmus. Und das passiert so seit ungefähr 3 oder 4 Jahren, würde ich sagen. Das ist auch genau die Zeit, in der Clickbait erfunden wurde.
Also dass es darum geht, Inhalte zu generieren, die möglichst einfach, möglichst häufig sich verbreiten, um halt so viel Werbeklicks und Werbeeinnahmen wie möglich zu generieren.
Genau, das sind Inhalte, die über die Headline für den Klick optimiert werden in Social Networks. Und das führt natürlich dazu, dass sich andere Leute abgucken und das wird kopiert und dann werden eben nur noch die Inhalte geshared, die am populärsten sind, nicht mehr die am besten sind. Das ist wohl der Unterschied zu früher.
Es ist ja nicht so, dass das Netz keine guten Inhalte mehr produziert. Ich glaube, wenn das tatsächlich der Fall wäre, dann würde auch die Netznutzung zurückgehen. Und das ist ja faktisch gar nicht der Fall.
Es gibt natürlich immer noch spannende Inhalte. Die finden allerdings nicht mehr in den Social Networks statt. Sie sind sperrig und sie sind auch komplex. Und deswegen werden sie nicht geshared. Und deswegen finden sie in diesen Blogs einfach nicht mehr statt. Also natürlich so, wenn jetzt eine äußerst platte Meme mal wieder herumgereicht wird, sowas entwickelt ja auch eine soziale Gravitation innerhalb dieser Netzwerke. Das heißt, desto häufiger sie geshared werden, desto häufiger werden sie geshared und desto häufiger werden sie geshared. Und das nimmt ganz einfach den Platz weg für andere Inhalte. So einfach ist es im Grunde.
Das heißt also, Aufmerksamkeit ist begrenzt, nicht nur individuell, sondern auch kollektiv.
Das Internet ist zwar ein unendlicher Raum, das unendlich viel Platz bietet für alle Inhalte, allerdings ist die Aufmerksamkeit ist ein endlicher Raum, beziehungsweise ist ein endliches Gut. Und das passt nicht so ganz zusammen.
Sie attestieren ja dem Netz einen, Sie haben es so genannt, memetischen Erstickungstod. Was genau meinen Sie damit denn?
Die Social Networks, das, was man sieht, wenn man sie betritt, das ist ein einziger Kreislauf aus den immer selben Sachen. Und die schlimmsten Sachen sind dann irgendwie die Minions, oder wie sie sich nennen, oder der Shruggy, den man überall sieht. Das ist ein ganz fatalistische, nihilistische Ausdrucksformen von einer Kultur, die sich nicht mehr für sich selbst interessiert irgendwie.
Aber ist diese Kritik, die Sie äußern, ist die auf einer inhaltlichen Ebene oder auf einer strukturellen? Weil letztendlich ist ja ein Meme, könnte man ja auch komplett ohne dessen Inhalt betrachten, als eine Kulturtechnik. Mhm. Und dass die sich professionalisiert, dass auch etablierte Medien, etablierte Produzenten mit einem kommerziellen Hintergrund sich dieser Technik bedienen, ist ja jetzt erstmal nicht, finde ich, zu kritisieren. Also wonach richtet sich da die Kritik?
Ich bin mir nicht sicher, ob man ein Meme wirklich als Kulturtechnik bezeichnen kann, weil dazu gehört ja eine Zielrichtung. Es ist eine Kulturrichtung im kommerziellen Sinne quasi. Also wenn eine Firma jetzt sich eine Viral-Aktion ausdenkt, in dem irgendjemand seine Sachen zersägt und das ist dann ein Viral für einen Scheidungsanwalt, wie es ja jüngst der Fall war, es ging ja auch durch die Presse und so. Das könnte man dann durchaus als Kulturtechnik bezeichnen. Ich glaube, der Unterschied zu Original-Memes ist, dass die einfach aus einer Eigendynamik heraus entstehen und dass da keine Zielrichtung ist, sondern sie passieren einfach, indem sich der Schwarm auf ein kulturelles Item einigt und diesen remixt und wieder selber ausdrückt sozusagen.
Also für mich kommt es ein bisschen so rüber, als wäre das ein inhärentes Problem des modernen Netzes, wie wir es haben, weil die Social-Media-Plattformen, die sind ja so konstruiert, dass besonders eben Inhalte, die sich leicht teilen lassen, die besonders schnell viral werden, dass die ja priorisiert werden in den News-Streams der diversen Plattformen. Also ist das tatsächlich eine Kritik der Kultur oder eine Kritik der Plattform ihrerseits?
Die Kultur möchte ich ehrlich gesagt nicht damit kritisieren, die kann ja erstmal nichts dafür. ich glaube, das ist einerseits eine technologische Kritik und eine strukturelle Kritik. Einerseits glaube ich, dass dieser kulturelle Stillstand, es gibt den ja in anderen Bereichen schon sehr viel länger, wenn man nur an Musik denkt, da ist ja seit Anfang des Jahrtausends passiert ja auch nichts mehr Neues. Es ist nur eine immer weitere Fraktalisierung der Genres ist da erkennbar, allerdings keinerlei Innovation. Dann sind wir schon wieder bei diesem Loop und alles fängt von vorne an.
Mhm. Aber war das nicht schon immer so? Also was zeichnet diese Entwicklung im Netz so besonders aus? Also ist es vielleicht einfach nur die Geschwindigkeit, weil so dieser Hype-Cycle irgendwie enger geworden ist im Netz. Aber andererseits, ich meine, wenn man sich Fernsehen anguckt oder wenn man beim Buch anfangen und dann später bei der Zeitung, Zeitschrift, Radio, Fernsehen, da ist ja irgendwie ab einer bestimmten Zeit auch nichts wirklich Neues mehr passiert. Wirklich revolutionäre Neuerungen in einem Medium passieren recht selten. Vielleicht sind wir da jetzt gerade irgendwie an so einer Schwelle im Netz, wo das eine ähnliche Entwicklung ist. Die kommt einem nur schneller, kürzer vor, weil das Netz generell eine größere Geschwindigkeit hat als alle Medien, die wir bisher hatten.
Das stimmt sehr wahrscheinlich, ja. Ja, also ich kann Ihnen da nur beipflichten.
Okay. Angenommen, wir haben diesen kulturellen Stillstand im Netz. Dann ist natürlich die spannende Frage, wie wir da wieder rauskommen. Interessant wäre eigentlich auch zu diskutieren, welchen Stellenwert da überhaupt noch Technologie spricht. Man könnte ja auch die These aufstellen, dass Technologie auf einer gewissen Art und Weise am Ende seines Entwicklungszyklus ist und dass heutzutage Impulsgeber nicht mehr technologiebasiert sind, sondern eben kulturell basiert, weil die Werkzeuge da sind. Wir müssen sie nur richtig nutzen.
Absolut. Ich glaube, wir haben jetzt in den letzten 10 Jahren haben wir genug auf unsere iPhones gestarrt und auf die Multitouch-Screens und wie toll das alles ist und wie geil es funktioniert und wie einfach wir uns Fotos schicken können. Oh Gott. und ich glaube, jetzt ist es wirklich jetzt mal an der Zeit, mit dieser Technologie kreativ umzugehen. Und ich schätze mal, das werden wir in den nächsten 2 Jahren sehen. Also da gibt es ja noch mal ganz andere Sachen. Es gibt ja auch diese massive Häufung von Shitstorms im Moment und Aufregung im Netz. Und auf einmal reden dann auch alle über Empathie. Das heißt, Standpunkte von anderen Leuten einzunehmen. Das heißt, das Netz gewinnt auf einmal auch eine psychologische Komponente und damit eine menschliche. Also es geht alles dahin, dass das Technologie sinnvoll angewandt wird, sage ich mal, kreativ, sinnvoll, mit Inhalten.
Ja. Kreative und sinnvolle Inhalte im Netz könnten zunehmen, da die Technik und Produktionsmittel für digitale Inhalte immer mehr Menschen zur Verfügung stehen. Das hofft zumindest René Walter vom Netzkulturblog Nerdcore. Vielen Dank für das Gespräch, das haben wir übrigens gestern aufgezeichnet. Wie ist das eigentlich mit dir, Christine? Würdest du auch sagen, dass das Netz so eine Art kulturellen Stillstand erfährt derzeit?
Ich finde es total schwierig zu beantworten. Ich war bei den Gesprächen ja nicht dabei und habe mich mit diesem Thema also anders auseinandergesetzt und versucht es immer noch ganz zu fassen, was René Walter alles meint und sagt. Ich hätte bis dahin, bis zu diesem Gespräch, höchstens immer davon gesprochen, dass es so eine Art kulturellen Stillstand in meiner Timeline oftmals gibt, also in meiner Filterbubble, und dass ich das Gefühl habe, dort wiederholen sich die Dinge und es kommt nichts mehr von außen rein, aber dann hätte ich das nicht gleich als ganzes globales Problem quasi gesehen. Deswegen bin ich da mit meinem Gefühl dazu noch nicht so ganz am Ende. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, es ist eh auch schwierig, diese Begriffsklärung oder dieses Kriterium von neu, dass etwas neu ist. Im Zeitalter von Copy und Paste und Remix und Mashup-Kultur ist, glaube ich, die Definition von Neuem ganz schwer. Wir scheinen ja auch so ein bisschen kulturelle Gewohnheiten zu haben, die wir gerne pflegen. Also einige Belege gibt es ja, Remakes von Kinofilmen, die ganzen Comics-Geschichten und so weiter. Das ist ja viel erfolgreicher als jetzt neue Geschichten, die gleichzeitig irgendwie erscheinen. Oder die beliebtesten Songs, könnte man auch sagen, sind entweder Coversongs oder Songs, die alten Liedern sehr ähnlich sind. Und wer weiß. Aber vielleicht sind es auch bald gar nicht mehr die Menschen, die Neues hervorbringen, sondern Maschinen, künstliche Künstler sozusagen. Und darum geht es nämlich gleich bei uns in Breitband. Passt auch sehr gut.
Ja, sehr gut übergeleitet, Christian. Aber wir hören erst an antikulturellen Stillstand, nämlich Musik, und zwar von Hasselonia. Das ist mehr als eine Band. Hasselonia ist eher ein Gesamtkunstwerk, das man als musikalisch verpackte Konsum- und Kapitalismuskritik verstehen könnte. Die Band verweist darauf, dass sie das Produkt des Unternehmens Nefarico sei, das sich wiederum als der beste Luxusseifenhersteller der Welt bezeichnet. Das ist natürlich eine augenzwinkernde Inszenierung. Musikalisch verpackt wird das Ganze in feine Popklänge, wobei Pop nichts mit populär zu tun hat. Das versichert zumindest die Band. Und hier sind sie, Hasselonia, mit You're Not Anywhere.
You're Not Anywhere von Hasselonia. Links zu diesem und zu allen anderen Songs der Sendung finden Sie bei uns im Netz auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Ja, und eben haben wir noch darüber gesprochen, dass im Netz nichts Neues passiert, und jetzt geht es hier gleich um ein mehr oder weniger brandneues Kunstgenre. Interessant ist daran vor allem, dass es nicht von Menschen, sondern von einer Maschine gemacht wird. Die Rede ist von Deep Dream. Dahinter steckt ein Forschungsprojekt von Google, mit dem man aus normalen Bildern wirklich absolut abgefahrene, surrealistische Gemälde erzeugen kann. Und das Ergebnis, das erinnert so ein bisschen an psychedelische Kunst der 60er Jahre. Das finden nicht nur wir so, glaube ich.
Das stimmt. Und Deep Dream ist nicht irgendein Programm, das zufällig irgendeinen Unsinn generiert. Google ermöglicht damit auch zum ersten Mal den Blick in das Innere eines neuronalen Netzes, einer Technik also, die Maschinen das selbstständige Lernen ermöglichen soll. Was es mit Deep Dream genau auf sich hat und wie diese Technik funktioniert, das erklärt Christian Alt.
Nach stundenlangem Warten wächst mir endlich ein zweiter Kopf aus der Schulter. Einen ganzen Samstagmorgen verbringe ich damit, eine virtuelle Maschine zu installieren, eine Python-Entwicklerumgebung einzurichten, hunderte Tools runterzuladen und Kommandozeilenbefehle abzutippen. Was genau ich hier mache, weiß ich nicht. Aber meine Naivität wird trotzdem belohnt. ich habe Googles DeepDream-Tool installiert und kann jetzt meine liebsten Fotos so aussehen lassen, als hätte die Kamera einen heftigen LSD-Trip hinter sich. Ich versuche es mit einem Bild aus dem letzten Irland-Urlaub. Im Hintergrund ein lauschiger See, Schafe, die friedlich grasen. Im Vordergrund ich in einer lila Jacke, der harsche Wind lässt meine Haare aussehen, als hätte ich ein Donald-Trump-Toupet auf. Google DeepDream macht aus dem Bild ein surreales Gemälde. Während im Vordergrund sechsbeinige Hunde in die Kamera lächeln und auf den Hügeln ein Feriendorf aus bunten Strohhütten entsteht, wurde ich zum Android. Aus dem Toupet wurde ein blinkender Raumfahrthelm, mein Bein sieht aus wie eine Messingsäule und aus der Schulter wächst mir ein schreiender Mädchenkopf.
Ja, das ist keine Spielerei. Also es geht um die Erkennung von Objekten. Es ist wie bei den Wolken. Wenn Sie in die Wolken schauen, dann glauben Sie, Gesichter zu erkennen oder Tiere zu erkennen oder Formen zu erkennen, die gar nicht da sind. Unser Gehirn täuscht uns da in dem Sinne, dass wir die Primärmerkmale sehen, das heißt die Umrisse und manche kleine Teile von dem Objekt, und dann ergänzt das Gehirn den Rest.
Raoul Rochas ist Professor für Informatik an der FU Berlin. Er ist weltbekannter Experte auf dem Feld der neuronalen Netze, also Algorithmen, die in etwa so funktionieren wie das menschliche Gehirn. Denn die Bilder von Googles DeepDream werden nicht rein zufällig erzeugt, sondern sie stammen aus dem neuronalen Netzwerk, das bei Google für die Bilderkennung zuständig ist. Dieses Netzwerk hat bereits Millionen von Bildern gesehen und kann dadurch zum Beispiel eine Katze von einem Hund unterscheiden. Deep Learning wird dieser Prozess genannt. Wenn wir diesem Netz jetzt ein neues, süßes Katzenbild zeigen, passiert im Inneren des Netzes Folgendes.
Was ist das? Sehe ich dein Bein? Ich glaube, das ist ein Bein. Könnte aber auch ein Baumstamm sein.
Wie bei einer Filteranlage siebt das Netz erst einmal grob aus. Es versucht, Umrisse und Proportionen zu erkennen. Jede Schicht des Netzwerkes gibt seine Entscheidung an die nächste weiter.
Das Ding hat vier Beine, aber so groß wie ein Pferd ist es nicht. So klein wie eine Maus aber auch nicht. Sieht nach Katze oder einem Dackel aus.
Und genau an dieser Stelle wird der Bilderkennungsprozess von DeepDream gehackt. Für einen kurzen Moment ist das Netzwerk unsicher und denkt, auf dem Bild wäre ein Dackel. DeepDream macht von diesem Moment einen Screenshot und durchläuft die Bilderkennung jetzt nochmal mit dem frisch erzeugten Bild der Dackelkatze. Lässt man den Prozess jetzt mehrere Male laufen, werden die Unsicherheiten verstärkt. Ergebnis: ein trippiges LSD-Bild. Dabei ist DeepDream mehr als nur eine Spielerei für neue Internet-Meme. Das Projekt gibt den Informatikern jetzt zum ersten Mal die Gelegenheit, einem neuronalen Netzwerk beim Denken zuzusehen. Und weil das künstliche Gehirn dem menschlichen nachempfunden ist, verstehen wir durch DeepDream auch, was eigentlich in uns vorgeht, sagt Raoul Rochas.
Man hat früher gedacht, Sehen ist ein passiver Prozess. Das heißt, wenn ich die Welt um mich erkunde und dann sehe ich etwas wie ein Baum, dann habe ich das gesehen und das war's. Dann habe ich einfach erkannt. Aber was diese Experimente zeigen, ist, dass Sehen ein aktiver Prozess ist. Wir empfangen Informationen, aber wir ergänzen die Informationen mit Hypothesen über das, was wir gerade beobachten.
Diese Hypothesen kommen aber nicht von ungefähr. Damit das Netzwerk zum Beispiel weiß, wie eine Katze aussieht, wurde es mit Millionen Katzenbildern gefüttert. Und an dieser Stelle kommen wir Nutzer ins Spiel. Denn es ist kein Zufall, dass das mächtige Netzwerk zur Bilderkennung von Google kommt und nicht von findigen Informatikern an einer unabhängigen Universität. Jedes Bild, das wir auf Google-Server laden, füttert das Netzwerk und macht es noch leistungsstärker.
Eigentlich ist alles nicht so neu, wie es den Anschein hat. So diese Forschung an neuronalen Netzwerken und an verwandte Ansätze, die gibt es schon seit vielen Jahren. Viele von den Verwässerungen sind auf die Größe des Datensatzes zurückzuführen. Es gibt sogar Leute, die sagen, früher hat der Klassifikator bei Mustererkennung gewonnen, die den besten Ansatz hatte. Heute gewinnt der größte Datensatz.
Vor ein paar Wochen haben Google und Apple bei der Vorstellung ihrer neuen Mobilbetriebssysteme ihre Vision für die Zukunft geteilt. Context Awareness heißt das Zauberwort. Das Mobiltelefon denkt mit, es weiß, was wir wollen, bevor wir es wissen. Ermöglicht wird das durch die mächtigen neuronalen Netzwerke, die beide Firmen aufgebaut haben. Wenn Deep Learning die Zukunft der Computertechnik ist, dann werden die großen Player ihre Position noch weiter ausbauen. Nicht kommerzielle neuronale Netzwerke, die ähnlich mächtig sind wie die von Google und Co., existieren nicht.
Die Verarbeitung von großen Datenmengen wird mehr und mehr zu einem wesentlichen ökonomischen Faktor. Und solche große Firmen in Kalifornien haben einen großen Vorsprung erreicht. Und immer wenn ein kleiner Startup da mit einer guten Idee kommt und ein bisschen zum Gefahr wird, wird es einfach gekauft. Google und Facebook sind so wie schwarze Löcher, die alles um sich verschlingen.
Schwarze Löcher fanden sich übrigens auch auf meinem Deep Dream Urlaubsfoto aus Irland, mitten in meinen Augen. Vielleicht wollte das Netzwerk mir damit irgendwas sagen. Vielleicht habe ich das aber auch einfach nur falsch interpretiert.
Ja, es gibt immer etwas zum Nachdenken. Christian Alt über das Google-Forschungsprojekt Deep Dream.
Ja, und die Interpretation dieser KI-Traumbilder, die Christian Alt auch gerade beschrieben hat, die bleiben weiterhin dem Menschen überlassen. Schwarze Löcher, weiß ich nicht, ob der Algorithmus auch so interpretiert hätte. Beziehungsweise vielleicht kann er das einfach noch nicht. Mich erinnert das ja alles so ein bisschen an die Arbeit von Kenneth Goldsmith. Vielleicht kannst du dich erinnern, Christian.
Den haben wir bei der Transmediale 2013, glaube ich, getroffen. Ja.
Ja, also auf jeden Fall hat der ja als Dichter und ja, Literaturexperte auch sich damit beschäftigt. Der hat ja von Algorithmen Bücher schreiben lassen und Gedichte schreiben lassen, die wiederum eigentlich nur dafür geschrieben wurden, um auch von Algorithmen gelesen zu werden. Also der Mensch ist da völlig außen vor. Vielleicht passiert das auch mit komplett der Kultur. Kultur von Maschinen für Maschinen.
Aber nicht Radio von Maschinen für Maschinen. Ja, das machen schon weiterhin nicht wir. Na gut, weiter geht's mit solchen Themen natürlich bei Breitband in unserer nächsten Sendung. Noch kleiner Rückblick zu der heutigen Sendung. Die hat sich ja sehr um Netzpolitik und so weiter gedreht. Und wir haben gerade festgestellt, wir haben das äußerst dezent getan. Die Kollegen von der Taz am Wochenende haben Markus Beckedahl und André Meister zu den Coverboys des heutigen Titels werden lassen. Wir haben nur ein bisschen erzählt, was mit den Hintergründen eigentlich los ist. Das war Breitband für heute. Nach uns kommen wie immer die Nachrichten. Im Anschluss daran erwarten Sie unsere Kollegen vom Theatermagazin Rang 1.
Genau. Und wir sind Christine Watti und Christian Grasse. Ich habe es jetzt mal für uns beide gemacht, Christine.
Ist okay.
Und bevor wir hier das Mikro endgültig abschalten für diesen Samstag, empfehlen wir Ihnen noch ein Stück Musik. Das kommt von The Holy Alimonies aus Chicago. Wirklich interessante Mischung. Und zwar Honky Tonk Grunge. Da können Sie drauf gespannt sein. Und damit sagen wir Tschüss und bis bald.
Tschüss.